Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 12. November 2024 und auf meiner Baustelle sitzen wir heute und podcasten. Wir, das sind euer Chefredakteur
Nils Fliesert, guten Tag.
Und meine Wenigkeit Frank Wechsel, euer Publisher. Ja, warum Baustelle? Wir sitzen zwischen Umzugskartons hier.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sich der Sound dadurch schon geändert hat. Wir können euch versprechen, der Sound wird sich demnächst ändern, weil unser neues Podcast-Zimmer steht quasi schon in einem Karton dort. Wir ziehen um.
Ja. Ich gucke da schon die ganze Zeit rüber. Das ist ja immer, wenn neue Technik kommt, das finde ich immer spannend.
Ja, es kribbelt. Ja, ich bin, glaube ich, schon am weitesten, auch wenn das total chaotisch hier aussieht, mit Vorpacken für unseren Umzug in unsere neue Bleibe. Die da heißt demnächst Friesenweg. Und wenn jetzt der eine oder andere denkt, Friesenweg, das gibt es doch schon im Triathlon. Ja, demnächst wird es eine Nachbarschaft geben, die komplett zufällig ist. Im Friesenweg sitzt nämlich auch Ironman und Die Deutsche Triathlon-Union als Organisator des Hamburger Events sitzt auch im Friesenweg. Das ist so wie die Otto-Fleck-Schneise in Frankfurt oder die Zielstadtstraße in München, wo sich die geballte Triathlon-Sportkompetenz sammelt.
Na, das ist doch schön. Schöner Zufall.
Ja.
Ist doch gut.
Ja. Ja, ich bin wirklich ganz heiß. Wir sind 19 Jahre hier in diesem Gemäuer gewesen, das demnächst kernsaniert wird. Darum müssen wir alle raus. Wir wären gerne noch geblieben, aber haben das als Chance genutzt, uns nochmal neu aufzustellen mit einem tollen TV-Studio und allem drum und dran. Ja, das werdet ihr demnächst dann alles zu sehen und auf diesem Kanal auch zu hören bekommen, was wir an neuer Technik am Start haben und was wir an neuen Möglichkeiten uns schaffen für die Medienwelt der Zukunft.
Ja, aber bis dahin ist es ja noch ein bisschen hin, ne? Also jetzt haust du hier schon so einen raus, als wenn das schon nächste Woche soweit wäre, aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch.
Nee, heute ist erstmal der 12. November. Das ist einen Tag nach, ja, nicht nur dem Faschingsanfang, sondern auch nach der Deadline der Abstimmung für die Triathlon Awards 2024.
Ja.
Und ich glaube, wir können schon mal, ohne jetzt Ergebnisse zu verkünden, ein riesengroßes Dankeschön sagen. Denn es haben 10.468 einzelne Menschen abgestimmt. Und das ist ein voller Erfolg.
Ja, das auf jeden Fall. Also das Dankeschön kann man raushauen. Ich dachte, du fängst jetzt an, irgendwie um zu spekulieren. Ich habe Gott sei Dank noch nicht reingeguckt. Ich weiß gar nicht, wer. Also nachher verplappern wir uns noch. Das wäre ja katastrophal. Das wollen wir natürlich noch ein bisschen geheim halten natürlich. Das gehört sich so. Soll ja eine Überraschung sein. Ja, aber das Dankeschön, das können wir schon mal rausstellen.
Ja, ich weiß inzwischen, wer gewonnen hat in den 13 Kategorien.
Jetzt hör auf, du verpasst dich gleich nach.
Wir müssen ja Dinge vorbereiten für die Selfish Night of the Year am 30. November. Die große Gala, wo wir auch schon verkünden kommen, es wird exklusiv besetzt. Es wird eine große Show.
Du kommst also auch.
Ja, ich komme auch.
Nein, es wird gut.
Ich war ein einziges Mal nicht dabei, vor 5 Jahren, denn da haben wir damals ein rundes Abi-Jubiläum gefeiert. Das gleiche haben wir auch am vergangenen Samstag gefeiert, diesmal zum Glück nicht am Wochenende der Selfish Night. Von daher weiß ich, dass es 5 Jahre her ist, dass ich einmal passen musste, aber ich freue mich drauf, ganz viele auch von euch da draußen zu sehen, zu hören. Einen wunderbaren Abend zu haben mit großer Prominenz, mit tollen Preisverleihungen, mit einem tragenden Motto, und das ist das Motto auch dieser Woche hier, 50 Jahre Triathlon.
So ist es, das große Jubiläum unseres Sports, wenn man so will, wird gefeiert.
Genau.
Auf allen Ebenen.
Und das feiern wir auch im Print, da sind wir nämlich gerade dran.
Ja, ich habe gedacht, jetzt gönnst du mir eine halbe Stunde hier, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen. Ja, wir sind da dran. Wenn man so will, unsere zweite Publikation neben der Triathlon, gibt es ja die Triathlon Special, die wir zu speziellen Ereignissen veröffentlichen. Und das spezielle Ereignis dieses Jahr sind 50 Jahre Triathlon. Und da arbeiten wir mit Hochdruck dran gerade, dass das auch zur Druckerei gehen kann.
Ja, das ist ein toller Rückblick in die illustre Geschichte unseres Sports. Das macht wirklich Spaß.
Also absolut.
Ich habe ja auch an vielen Strecken in der Entstehung nicht so viel teilhaben können und freue mich jetzt schon drauf, die nächsten Tage nochmal.
Dafür warst du ja live dabei, Frank. Viel, viel länger als die meisten hier in der Redaktion von uns, oder nicht die meisten, sondern alle. Du bist natürlich der dienstälteste Triathlet, auch wenn du nicht der älteste hier bei uns bist, aber du hast ja viel gesehen aus den frühen Jahren. Was ich alles nur von bunten Bildern kenne.
Ich bin tatsächlich einen Monat älter als der moderne Triathlon.
Ja, kannst du sehen. Das hatten wir ja schon mal. Ich bin im Jahr der ersten Ironman-Ausgabe geboren.
Genau.
So, jetzt genug über unser Alter geredet hier.
Genau, würde ich sagen, machen wir doch mal einmal kurz Werbung.
Die heutige Folge Carbon und Laktat wird präsentiert von InSilence. Das Beste schon mal vorweg, gleich ganz am Anfang. Mit dem Code LAKTAT spart ihr beim Sockenspezialist aus Hamburg bis Ende November 15% auf das gesamte Sortiment auf insilence.com, ausgenommen reduzierte Ware. InSilence, das kennt ihr bestimmt schon, wir haben es auch schon gesagt, der Sockenspezialist, dafür sind sie bekannt, denn die Socken sind nicht nur hochfunktionell, sondern zeichnen sich auch durch eine Vielzahl von Designs und Farben aus. Guck, Frank, wir müssen hier das beschreiben, weil man sieht das nicht. Ich habe heute die 4-Jahres-Geburtstagssocken an, ich komme nämlich gerade vom Training, okay. Also von daher trage ich noch die Laufsocken von InSilence gerade, in leuchtend orange und weiß, aber es gibt für jede Schuhkombination die passende Designkombination und daher ist... Und Anna hat sie alle, genau, die Kollegin mit der Sockensucht, das, so ehrlich muss man sein, aber gut, jeder hat sein Laster, gibt Schlimmeres als Sockenfan zu sein und am besten dann doch von InSilence, denn die haben alles im Programm, Designfarben haben wir schon gesagt, aber weil der Sommersportler ja im Winter gemacht wird, hat InSilence auch andere Must-Haves im Programm, die einen farbenfroh durch die dunkle Jahreszeit bringen, zum Beispiel die Merino oder die Renewed Collection, außerdem Essentials wie Headbands oder Necktubes, wie es heißt im Neudeutsch. Also Stirnbänder und wie heißt das andere? Schlauchtücher, genau, für die kalten Monate. Also Essentials, Socken könnt ihr euch eindecken auf insilence.com und nicht vergessen, bis zum 30. November spart ihr mit dem Rabattcode LAKTAT 15% auf das gesamte Sortiment, ausgenommen reduzierte Artikel. Alle Infos dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Ja, und auf die Socken machen solltet ihr euch auch, wenn ihr in diesem Jahr ein besonderes Triathlon-Foto geschossen habt. Die Triathlon-Awards-Abstimmung ist durch. Aus steht noch die Wahl zum Foto des Michael-Rauschendorfer-Preises, gestiftet von Sebastian Kienle.
Yep.
Die Deadline ist aus heutiger Sicht morgen am Mittwoch um Mitternacht. Das heißt, am Donnerstag werden wir uns hier in der Redaktion ohne dich, Nils.
Richtig.
Ohne dich, Nils, mit der Flut der Einsendung auseinandersetzen und hier redaktionsintern 10 Bilder auswählen von den Eingesandten. Und dann übergeben wir an euch, an die Jury. Die besteht aus dir, Nils.
Ja.
Aus Sebastian Kienle, dem Stifter des Preises, und aus Marcel Hilger, dem Vorjahressieger. Und ihr habt dann die Aufgabe, aus diesen 10 Bildern das Triathlon-Foto des Jahres auszuwählen. Und wie gesagt, ihr da draußen, liebe Kolleginnen, Kollegen der Sportfotografie.
Immer raus damit.
Immer raus damit, ja. Auf trimark.de findet ihr das Bewerbungsformular, da könnt ihr Bilder hochladen.
Ich habe jetzt fast gesagt, habe keine Angst, ich darf nicht teilnehmen. Nein, Quatsch, das war nur ein Spaß. Hab einen Clown gefrühstückt heute. Bitte nehmt alle teil, bitte schickt uns eure geilen Momente. Und das kann ja wirklich alles sein aus der großen Welt des Triathlons. Ne? Alles, damit ist es gesagt.
Ja. Es ist auch schon fast alles eingesandt worden.
Sehr schön.
Also es ist ein breites Spektrum. Ich habe immer mal so ein bisschen gelinst. Wie gesagt, wir freuen uns drauf, hier dann in Medias Res zu gehen in den nächsten Tagen und ja, dazu beizutragen, dass die Sportfotografie im Triathlon, die uns ja auch ganz besonders am Herzen liegt, dass die auch ihren Preis bekommt. Und ich freue mich sehr.
Absolut.
Ja, apropos spektakuläre Bilder. Wenn ich hier jetzt aus dem Fenster gucke, ist es grau und was haben wir heute? Ich würde sagen so 7 Grad.
Ja, es ist recht mild sogar,
ja.
Sagt die Trainingsempfinden-Skala.
Okay, sonnige 30 Grad erwartet die Triathletinnen und Triathleten bei einem der vielen Saisonfinals am kommenden Wochenende in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo das Finale der T100 Triathlon World Tour stattfinden wird.
Ja. Es ist soweit. Das große Finale.
Das große Finale.
Der Weltmeister und die Weltmeisterin werden gekürt. Das muss man ja immer im Hinterkopf haben, bei den ganzen WMs, die wir schon gefeiert haben und die es auch noch zu feiern gilt.
Genau, wir hatten schon das Kurzdistanz-WTCS-Finale in Spanien. Dann hatten wir 2 Ironman-Weltmeisterschaften. Ja, dazwischen lag das Kurzdistanzfinale. 2 Ironman-Weltmeisterschaften in Nizza und auf Hawaii. Jetzt die T100 der PTO und dann kommt irgendwann noch Ironman mit der 73-Geschichte.
Ja.
Ja, es ist eine.
Mit der 73-Geschichte. Ja, die 73-WM, die ja auch nochmal ein richtiger Knaller ist, aber eben sehr, sehr, sehr spät.
Ja. Wir schauen auf den Maidan Race Course. Das ist eine Pferderennbahn im Hinterland von Dubai, wo am Sonntag die Weltmeister und der Weltmeister auf der Langdistanz, so heißt es offiziell, gekürt werden als letztes Rennen der T100 Triathlon World Tour des Jahres. Geschichte ist bekannt. Das Rennen war eigentlich das vorletzt geplante Rennen. Es sollte ein großes Finale noch 2 Wochen später stattfinden. Dem ist nicht so. Da hat es irgendwie gehapert. Darum ist das letzte verbleibende Rennen zum Grand Final auserkoren worden, was mehr Punkte gibt. Und da schauen wir jetzt mal, wer denn so die besten Chancen hat, am Wochenende der erste Weltmeister über dieses Format zu werden.
Ja, genau, mehr Punkte, du hast es gesagt, also normalerweise gibt es für einen Sieg bei der T100 35 Punkte, im Finale gibt es 55 Punkte und dementsprechend staffelt sich das dann runter. Das heißt, im Klartext, es ist natürlich nochmal ein richtiger Kracher und das bedeutet auch vor allen Dingen, dass ich noch sehr, sehr viel tun kann im ganzen Ranking. Und wenn wir darauf gucken, also man könnte es natürlich zusammenfassen und könnte sagen, also Taylor Nipp und Maarten van Riel führen das Ganze an, die T100-Serie. Und beide sind die einzigen Athleten, die es quasi selbst in der Hand haben. Gewinnen beide, sind sie automatisch Weltmeister, weil sie einfach die einzige Chance haben. Aber danach kann wirklich kann noch viel passieren. Und wie wollen wir es jetzt machen? Wollen wir erst über die Männer reden oder erst über die Frauen?
Die Frauen starten zuerst, von daher machen wir auch Ladies First.
Genau, Start ist ein gutes Stichwort. Am 16., also am Samstag um 13.30 Uhr Ortszeit, 10.30 Uhr deutsche Zeit, wenn ich das richtig sehe, fällt der Startschuss, entsprechend vorher etwas die Übertragung. Und bei den Männern ist es dann am Sonntag, also genau einen Tag später, gleiches Prozedere. Oh, da stelle ich mir gleich schon die erste Frage, 13.30 Uhr.
Bei 30 Grad und Sonne.
Und ich habe so, was ich so gesehen habe, was so die Athletinnen und Athleten, die jetzt ja schon da sind, schon so gepostet haben, ist es wohl unfassbar schwül. Also sehr, sehr warm. Laura Philipp hat vom Hitzeschock gesprochen. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ja, eine ganz schöne Herausforderung. Also auch vor allen Dingen, wenn du überlegst, was die jetzt für eine Reise hinter sich haben. Ich meine, wir waren auch auf Hawaii, du warst warm, aber es war okay für die Racenden natürlich immer nochmal anders wahrzunehmen als für uns. Dann kommst du hierher, hast quasi feinstes Herbstwetter zum Teil, sehr schmuddelig und setzt dich jetzt wieder in den Flieger und fliegst da wieder hin und kriegst wieder voll dieses Brett vom Kopf.
Ja. Die T100 sind für mich ja das Rennformat der Krämpfe. Ich glaube, wir werden wieder welche sehen.
Ja, also hoffentlich nicht im Sinne der Athleten, ne? Aber ich glaube schon, dass die Bedingungen da auf jeden Fall nochmal eine Rolle spielen können. Also wie dröseln wir das auf? Also wir haben gesagt, wir fangen mal bei den Frauen an. Also ja. Wir haben es gesagt, Taylor Nipp liegt vorne.
Mit der Idealpunktzahl, 3 Rennen gewonnen, mit jeweils 35 Punkten, die es dabei in den Rennen gab. 3x 35 ist 105. Genau. Makellose Weste bisher.
Absolut.
Wie nennt man es? Weiße Weste?
Bilanz.
Makellose Bilanz.
Genau. Und das zur Erinnerung nochmal, also eingebracht werden die 3 besten Rennen plus das Finale. Mhm. Also das ist auch bei fast allen, die da in Frage kommen, ist es quasi eine... ist das auch so, also dass sie 3 Rennen gemacht haben, plus eben jetzt dieses Finale, um auf die Zahl zu kommen. Ausnahmen sind die Olympiateilnehmerinnen Flora Duffy und Taylor Spivey, die quasi noch, weil sie dieses letzten Rennens beraubt waren sozusagen, eine Sonderstellung dahingehend haben, dass sie quasi dadurch eine Durchschnittswertung diesen Additional Score bekommen haben, wie die das nennen. Also sie haben quasi ein fiktives Rennen dazu geschenkt bekommen aus den Rennen, die sie gemacht haben. Und
jetzt müsste man sagen, Moment, aber das betrifft doch auch Julie Darren aus der Schweiz.
Genau, die war auch bei den Olympischen Spielen, die war aber keine Vertragsathletin. Und deswegen steht sie in der Liste tatsächlich nur mit diesen 2 Ergebnissen. Sie kann natürlich auch das Finale einbringen und ich würde so aus der Einschätzung jetzt sagen, dass sie auf jeden Fall auch mit zu den Favoritinnen gehört, so wie sie das jetzt ja gezeigt hat und dadurch, weil es ja jetzt diese Finalpunktzahl ist, auch durchaus noch Chancen hat, im Ranking weiter nach oben zu krabbeln. Aber ja, Sagen wir mal jetzt dieser theoretische Angriff auf ganz vorne, da müssten schon sehr, sehr viele Athletinnen, die vor ihr sind, sie ist derzeit auf Platz 9, müssten da schon nicht ins Ziel kommen, damit, weil die ja auch die doppelte Punktzahl bekommen dann für das Finale und sie können das auch alle noch einbringen.
Ja, Julie Darren, ja. Olympia Zweite und eben auch Zweite jetzt bei den beiden Rennen in Ibiza und Las Vegas, also ja, zweimal 28 Punkte, wenn jetzt die gleichen Kriterien für sie gelten würden wie für alle anderen. Sie hat 28 Punkte im Schnitt, die hätte sie noch einmal drauf bekommen, dann hätte sie in der Summe nicht 56, sondern 84 Punkte und läge damit auf dem dritten Platz. Dem ist aber nicht so, weil eben...
So ist es.
Ja.
Weil bitter. Das so die Regeln ist. Ja,
was heißt bitter? Die Regeln sind bekannt und ja, so sind sie.
Genau, naja gut, und gut, dass sie das jetzt mit dieser Durchschnittspunktzahl machen wollen, das ist ja ihnen jetzt irgendwann erst in der Saison eingefallen, sagen wir mal so, weil es eben ja sich die Bedingungen geändert haben. Es ist auf jeden Fall für sie, ist es ja eine krasse Reise, die sie hingelegt hat, ne? Jetzt nach den Olympischen Spielen überhaupt erst in dieses Thema eingestiegen und sofort schlagkräftig, sofort eine Konkurrenz und das ist, ja, also es geht ja auch nicht nur ausschließlich, um das vielleicht gleich mal nochmal zu sagen, es geht ja nicht nur ausschließlich um den Sieg in Dubai, also quasi um den Sieg beim Grand Final und um die große Endabrechnung in der T100-Serie, sondern es geht außerdem ja auch noch um Punkte für das PTO-Ranking, für das Jahresabschluss-Ranking. Das muss man ja auch immer noch im Hinterkopf haben. Denn da ist ja auch nochmal ein Geldtopf, der nochmal aufgemacht wird, wo man sich gegebenenfalls nochmal verbessern kann. Mhm. Aufgrund eben dieses hohen Statuses, die PTO-Rennen haben.
Ja.
Und es geht auch noch darum, sich quasi vorzeitig einen Vertrag fürs nächste Jahr zu sichern.
Ganz genau.
Denn die Top 10 bekommen automatisch einen Vertrag angeboten. Sie müssen ihn natürlich nicht annehmen, aber sie bekommen ihn angeboten für die nächste Saison in der T100. Und das haben wir natürlich dieses Jahr schon gesehen. Es gab ganz wenige Athleten, die das abgelehnt haben. Jetzt müssen wir mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Auch im nächsten Jahr, ne, wie viele Rennen wird es dann tatsächlich geben? Es sollen ja mehr oder es sind mehr angekündigt schon. Möglicherweise kommen auch noch welche dazu bei der PTO. Wir haben den großen Pro-Series-Kalender von Ironman. Athletinnen wie Cat Matthews zum Beispiel haben dieses Jahr gezeigt, dass es möglich war, auf beiden Hochzeiten zu tanzen. Jetzt könnte man sagen, ja, die Weltmeisterin bei Ironman heißt aber Laura Philipp. Die hat sich, war auch zwar bei beiden, aber mit unterschiedlich viel Herz dabei und hat immer kein Hehl daraus gemacht, dass Nizza ihr Hauptziel ist. Das hat sie erreicht. Ich bin gespannt, wie sich die Athletinnen und Athleten da entscheiden werden. Aber das ist vielleicht auch eine Baustelle, die dann ab Montag, würde ich sagen, losgeht. Irgendwie, wenn alles eingetütet ist und wir letztendlich wissen, wer sind die ersten 10, dann geht, glaube ich, die große Spekulation los.
Ja. Wenn wir da kurz noch im Jahr 25 bleiben können, das Jahr 25 ist ja ein Jahr, was einen Sonderstatus hat, den wir zuletzt nicht hatten, weil der Abstand der beiden letzten Olympischen Spiele ja nur 3 Jahre betrug. Das Jahr nach den Olympischen Spielen ist immer so ein Orientierungsjahr, wo viele auch mal andere Dinge ausprobieren, die eigentlich L.A. im Blick haben, weil der Zug Richtung L.A. eigentlich erst im Jahr 26 so richtig anfährt. Das heißt, in diesem Jahr 25 kann man viel experimentieren, auch mit den Distanzen. Das vielleicht auch im langfristigen Trainingsaufbau für sich nutzen, wenn man denn in L.A. Olympiasieger werden will. Von daher wird es ein sehr buntes, durchmischtes Jahr werden wahrscheinlich auf den verschiedenen Formaten. Und da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen, weil wir einige Namen, die wir in Paris gesehen haben, dann eben auch auf den längeren Strecken sehen werden. Mit unklarem Ausgang, ja. Also vielleicht nistet sich der ein oder andere da so ein, dass er sagt, okay, das ist für mich dann doch die sichere Bank, weil wir wissen alle, wie spitz auf Knopf so eine Olympia-Qualifikation und auch dann der Kampf um die Olympiamedaillen läuft. Ja, das ist alles andere als sicher und planbar. Siehe Blumenfeld. Ja.
Ja.
Und da werden wir eine Menge interessante Entwicklungen sehen im nächsten Jahr. Da freue ich mich schon drauf.
Genau, die große Frage ist dabei natürlich, wie zum Beispiel die PTO damit umgehen wird. Ne? Also weil ich meine, wenn sie dabei bleiben, dass sie sagen, sie wollen diese Fälle so haben, wie sie sie haben, also sprich 20 Plätze, dann sind 10 natürlich, oder werden 10 schon mal weg sein. Dann wie wird der Rest aufgefüllt? Das werden sie dann, Long story short, oder wie heißt es, das liegt in ihrer Hand. Das können sie so quasi bestimmen, wie sie das wollen, weil sie die Regeln dafür machen. Aber klar, es gibt das World Ranking, wo es natürlich Überschneidungen gibt mit den Top Ten zum Teil. Wird es da einen Rolldown geben bei den Plätzen? Sagt man ja für besondere Leistungen oder sagen sie, wir halten irgendwie solche Plätze halt frei für kurze Startler, die hier mal reinschnuppern wollen und das Ganze mal auf links drehen. Das werden wir dann sehen, wie da die Entwicklung ist. Also umso wichtiger ist es, wenn man das vorhat als Profiathletin und oder Athlet, dann nächstes Jahr da, dabei zu sein, dann wird man alles dafür tun müssen, in diese Top Ten zu kommen, wenn man denn die Chance dafür hat. Und deswegen, da sind wir halt wieder direkt beim Rennen. Also wir haben, wenn wir gucken vorne, wer ist dabei, dann sind die, sind viele von denen, die noch eine Rolle spielen, sind halt am Start. Sprich, Ashley Gentle, India Lee, Imogen Simmons, Laura Phillip ist gut platziert, Cat Matthews, Lucy Byron, Paula Finlay, die schon angesprochene Julie Darren. Und dann kommt's aber, dann ist zum Beispiel auf Platz 10, lesen wir hier Lucy Charles Barclay, die ist nicht mehr dabei, das hat sie schon verkündet, die ist raus. Und vielleicht ist sie damit auch raus aus der Top Ten. Nicht unwahrscheinlich, denn danach kommen so Namen wie Flora Duffy, Taylor Spivey, die da durchaus noch ein Wörtchen mitzureden haben und die jetzt eben dieses Rennen hier einbringen werden und wenn sie ins Ziel kommen, ja, eben an Lucy Charles Barclay vorbeiziehen werden. Und damit ist sie raus aus der Nummer. Und wird keinen direkten Vertrag bekommen. Und das sind halt diese Fälle, ne? Was macht man mit diesen Kandidaten? Bei den Männern wird es sowas auch geben, da können wir ja nochmal drauf gucken.
Ja, was für eine Geschichte, Lucy Charles-Barkley. Am Saisonbeginn quasi die Vorzeigeathletin der T100. Ja. Jetzt muss sie um Vertrag fürs nächste Jahr kämpfen.
Ja, möglicherweise. Vielleicht ist es hinter den Kulissen auch schon längst eingetütet und wir wissen es nicht, ne? Das ist, kann durchaus auch sein. Aber ja, ich meine, sie hat ja letztendlich gut die Rennen mit Miami und Singapur, ja, zweimal Zweite, ist ja, hat sie ja gut angefangen. Eigentlich ja überraschend gut für den Zeitpunkt. Mhm. Das war ja gar nicht so eingeplant, dass sie quasi so früh schon so schlagkräftig ist. Ja, und von da an ging es halt bergab.
Ja.
Na, muss man tatsächlich so sagen. Viele Ausfälle bis hin zur Absage der Ironman WM dann in London, DNF kassiert. Da, wo es eigentlich passieren sollte. Ja, und deswegen ist sie in der Situation, in der sie jetzt ist.
Ja.
Ja, aber nochmal zur Platzierung. Wie gesagt, Taylor Knipp geht vorne weg mit der perfekten Ausgangsbasis und ihr auf den Fersen ist aber Ashley Gentle, das muss man ganz klar sagen, die ja quasi die Zeit nutzen konnte jetzt nach Ibiza, wo sie Vierte geworden ist, jetzt sich darauf vorzubereiten, auf dieses Grand Final. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Taylor Knipp hat sich ja mittlerweile so einen Status erarbeitet, wo man eigentlich sagen kann, ja, man kann nicht gegen Taylor Knipp tippen. So, das ist ja unvernünftig. Aber ja, mal gucken. Ne? Ashley Gentle ist dafür bekannt, dass sie mit Hitze kein Problem hat. Sie kommt von zu Hause, das heißt aus einer Zone, wo es jetzt auch warm ist, mutmaße ich mal. Yeah. So, ne? Denn die Südhalbkugel hat die umgedrehten Jahreszeiten, also von daher, und sie hat halt nur 13 Punkte Abstand. Und das ist halt eben, wenn man diese doppelte Punktzahl bedenkt, kann das halt relativ schnell gehen.
Ja, 55 Punkte gibt es für den Sieg, 45 für den Zweiten, 40 für den Dritten. Zwischen 55 und 45 liegen 10 Punkte, also ein umgekehrtes Ergebnis, wie es momentan im Ranking ist, würde Ashley Gentle nicht reichen. Aber wenn Ashley Gentle zwei Plätze vor Taylor Knipp finisht, dann
ja,
und wendet sich das Blatt.
Klar, und ich meine, der wollen wir nicht hoffen, aber der Defekt-Teufel ist immer mit dabei. Mhm. Da kann Anna Haug ein Lied von singen, wie schnell das gehen kann. Und dann ist alles auf den Kopf gestellt. Und wie gesagt, es geht hier nicht nur um dieses eine Rennen. Da könnte man noch sagen, auch aus finanzieller Sicht könnte man sagen, so, ja gut, okay. Denn da hat ja die PTO deutlich abgespeckt im Vergleich zu dem, wie es mal losgegangen ist. Ne? Ja. Da sind dann, sagen wir mal, klar, lohnt sich immer noch, wenn du gewinnst, dann bist du ja immer noch vorne mit dabei und hast einen schönen Batzen Geld, 25.000 gibt es für einen normalen Rennsieg, und dann staffelt sich aber schon relativ schnell ab, schon ne, ab so 5, 6, 7 bist du halt schon im mittleren einstelligen Bereich, nur noch vierstelligen Bereich, und da sind die Unterschiede nicht mehr so groß. Aber wenn man dann eben das Jahresranking im Blick hat, da ist es dann eben schon noch ein Unterschied. Da kriegst du dann, ob du jetzt, sagen wir mal, also wenn wir uns das angucken, du hast vorhin gesagt von Ashley Gentle, die ist dahinter, aber auch danach, wenn wir da schauen, zwischen dem dritten und dem achten Platz liegen nur 14 Punkte bei den Frauen. Das heißt, alles, was dazwischen ist, da geht's dann, ja, wirklich darum, dass da echt noch viel drin ist, sagen wir mal so, mit einem Platz nach vorne oder so. Und das sind dann halt mal schnell so, keine Ahnung, ob du jetzt, wenn wir mal reingucken, wenn du Sechste bist, kriegst du 55.000, wenn du es noch auf den dritten Platz schaffst, also das wäre jetzt zum Beispiel das Beispiel von Cat Matthews, wo das durchaus drin ist, ne, dann, wenn du statt 55.000, wären es dann 90.000, die du für die Ausschüttung in der Serie bekommst. Und das ist ja schon mal ein ganz schöner Batzen Geld.
Ja.
Und da wird es halt drum gehen. Also diese, ich sag mal, innerhalb der Top 10, die sich dann abzeichnen, wird es um die Plätze gehen. Und es wird auf jeden Fall eben auch um diese Top 10 gehen. Also das ist, sind mehrere Sachen, die es da zu beobachten gilt, sagen wir mal so.
Mehrere Rennen im Rennen, ja.
Ja, viele Rennen im Rennen und eigentlich ja fast schon dieses Ironman-Motto, ne? Also jeder Platz zählt in diesem Fall. Ja,
genau.
Und tatsächlich bin ich auch echt gespannt, ob das Auswirkungen auf die Renngestaltung haben wird.
Ja, also zur Renngestaltung müssen wir erstmal den Kurs uns anschauen. Der beginnt mit dem Schwimmen im Persischen Golf. Bei 21 bis 30 Grad Tagestemperaturen gehe ich mal davon aus, dass ohne Neo geschwommen wird. Und dann geht es auf einen Radkurs mit einer langen Anfahrt erstmal von 10 Kilometern und dann wird es zackig, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, wie zackig es dann am Ende wird, das wird man auf jeden Fall zeigen. Man wird sich zeigen, weil wir die Straßenverhältnisse jetzt nicht so, wir haben so ein bisschen geguckt auf Google Maps und so, es scheinen breite, ja, autobahnähnliche Straßen zu sein, das kennt man ja quasi aus der Region. Aber es wird auf jeden Fall nicht sehr abwechslungsreich, da man diesen zackigen Kurs, wie du gesagt hast, danach noch, weil man 7 Runden fahren muss da drauf.
Ja,
also
ja.
Kurven über Kurven über Kurven.
Ja, die PTO bleibt ihrer Linie treu. Es geht in die Peripherie der Stadt, ja, raus zu diesem Racecourse, zu dieser Pferderennbahn, und da gibt es eine Menge Zubringerstraßen. Wie gesagt, wir sind in den Emiraten, da sind alle Straßen breit und da wird Platz sein. Mit der Kulisse Dubai ist immer so hinten im Dunst in der Ferne. Und dann sind es wie viele Runden auf dem Rad?
7, wenn ich es richtig gesehen habe.
7 Runden, und das ist hoffentlich gut ausgeschildert, weil merken kann man sich das nicht, so wie das aussieht, wenn man da mal den Cursor fahren lässt in der virtuellen Map. Kaum Höhenmeter, alles flach.
Ja.
Und beim Laufen sind es dann nochmal 6 Runden, auch flach, mit nicht ganz so vielen Kurven. Aber das wissen wir ja, da
ich könnte mir vorstellen, ohne da jetzt zu sehr unken zu wollen, dass die Würze dieses Rennens tatsächlich eben in den Chancen liegt, die Athletinnen da haben. In der Kohle, um die es geht, und um die Platzierung und um den Titel. Daran muss man sich ja immer noch mal gewöhnen. Ne? Wir reden hier, es ist ja nicht, es hat die PDO sich nicht ausgedacht, sondern das hat sie mit World Triathlon zusammen bestimmt, dass das der Seriensieger von World Triathlon ist und offiziell Weltmeisterin und Weltmeister heißen wird.
Ja.
Am Ende. Ja, und wie gesagt, also bei den Frauen ist da richtig, richtig Musik drin auf jeden Fall, vor allen Dingen auch auf den hinteren Plätzen, und Taylor Nipp wird uns sicherlich zeigen, ob sie einfach Taylor Nipp-Sachen weitermacht und dafür klare Verhältnisse sorgt. Also Ashley Gentle wird das sicherlich nicht kampflos hergeben, wie alle anderen auch nicht.
Ja.
Ich bin sehr darauf gespannt, was macht eine Athletin wie Laura Philipp zum Beispiel, ne, die jetzt vom Sportpresseball im Abendkleid schnell nach Hause ist, um quasi ihre Sachen zu holen, um da sich jetzt wieder reinzustürzen ins Getümmel als Weltmeisterin. Ich bin gespannt. Also gefühlt ist es halt so, dass der Saisonhöhepunkt hinter uns liegt. Und jetzt werden wir sehen, wie die Athletinnen und Athleten das schaffen, da jetzt die Zügel wieder anzuziehen, jetzt sich nochmal hochzufahren und zu sagen so, hey, jetzt geht's nochmal um richtig was.
Ja, ja. Also Laura Philipp, die einzige mit Chancen eben auch auf den festen Vertrag im nächsten Jahr.
Wie meinst du die einzige?
Die einzige Deutsche.
Ja, würde ich so sehen, ja. Ja,
aktuell auf Platz 5, Anne Haug liegt auf Platz 16, Anne Reischmann auf Platz 19. Wie sieht das Starterfeld aus deutscher Sicht aus am Samstag?
Ja, Anne Haug ist am Start. Jetzt hast du mich kalt erwischt. Ich muss gerade mal eben auf die Liste gucken, die leider mal noch nicht aktuell ist. Das ist immer so ein bisschen das Problem, ja, dass dann doch die eine oder andere eben dann schon abgesagt hat. Lucy Charles Barclay haben wir eben schon gerade gesagt. Chelsea Sodaro hat abgesagt. Die stehen halt alle immer noch auf den Listen drauf, aber ja, Anne Haug und Laura Philipp sind die einzigen.
Ja.
Ja. Und ja, wie gesagt, Absagen gab es schon. Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt, ob es sowas wie kurzfristige Wildcards geben wird. Das haben wir ja auch schon mal erlebt, dass quasi ja Athletinnen oder Athleten, die vor Ort waren, weil sie ihre Partner begleiten, dann kurzfristig eingesprungen sind und um das Startfeld voll zu machen, ist mir jetzt hier noch nicht bekannt, ob das passieren könnte. Ja, aber der Blick geht nach oben. Für Anne Haug ist es echt auch eine undankbare PTO-Saison irgendwie letztendlich gewesen.
Nicht über Platz 6 hinausgekommen, ja.
Ja.
Also 6. auf Ibiza, 11. in London und 12. beim letzten Rennen am Lake Las Vegas. Also ja. Sicher nicht das, was sie sich vorgestellt hat.
Ja, genau. Viel Pech gehabt, auch ja, wieder mit Reifenpanne, mit unglücklichen Zeitpunkten, zu denen sie eigentlich nicht racen wollte. Ja, am Anfang musste sie am Anfang des Jahres Rennen absagen, wo sie vielleicht, ja, vielleicht ganz gut dabei gewesen wäre. Also insgesamt da kein so ein glücklicher Verlauf der Saison für sie. Und das ist umso ärgerlicher, als wir letztes Jahr gesehen haben, zu was sie auf der Distanz auch imstande ist.
Ja.
Ja. Also da hat sie auf Ibiza rasiert und hat richtig gezeigt, dass das ihr Ding ist. Das habe ich bildlich vor Augen immer noch, aber ja, das war letzte Saison.
Ja. Also, Samstag, du hast es gesagt, 10:30 Uhr deutscher Zeit Start, 10.15 Uhr beginnt die Übertragung. Das Ganze, jetzt bin ich gerade selber überfragt, ob es bei Eurosport live kostenlos kommt. Es kommt auf jeden Fall auf den PTO-Kanal, ja, für den man sich kostenlos registrieren kann. Und da kann man das Rennen live verfolgen. Und dazu gibt es dann die Tracker-App, um das Ganze auch noch mit Zahlen am Second Screen zu untermalen.
Ja.
Zu untermauern.
Ja, was glaubst du? Wer hat die besten Chancen? Also ich natürlich über vorne, über Taylor Nipp, über Ashley Gentle, India Lee und so brauchen wir das, da haben wir viel gesprochen. Ich bin gespannt tatsächlich, wo sich dieses Mittelfeld angeht.
Ja, ne? Ja.
Laura Philipp, Cat Matthews, so die Ecke, Julie Deron, Darren, sagt man Deron, Darren.
Julie Deron.
Ja.
Checken wir mal.
Da bin ich sehr gespannt, eben ob sie halt ganz vorne mit reinkommen kann, ob sie das so durchziehen kann. Und dann ist so eine Athletin wie Flora Duffy, finde ich, immer noch eine, die ja gerade eben durch ihre Radstärke auch vielleicht eine gute Chance hat da. Das wird sehr darauf ankommen, wie viel Technik-Skills da jetzt tatsächlich gefragt sind oder ob das halt eben viele Kurven sind, die man halt so durchrollt, oder ob dann eben auch tatsächlich mal wirklich ja angetreten werden muss, ob man richtig aus einer Kurve raus beschleunigen muss und so. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht's aus mit dem Abstand, ne? Also yeah. 20 Meter Regel und Race Ranger und sehr viele Kurven.
Ja.
Hoffentlich ein gutes Auge der Schiedsrichter, weil das kann, also ich sehe dann immer so Kurse wie Singapur vor meinem geistigen Auge, wo das aus meiner Sicht halt eben nicht funktioniert. So, ne? Da wurden zwar keine Strafen verteilt, aber es hätten welche verteilt werden müssen. Mhm. Das hat sich ja so ein bisschen gelegt. Ne? Es wird ja jetzt doch bestraft, aber da ist natürlich so ein Kurs mit vielen Kurven prädestiniert dafür, dass da mal irgendwie was schief gehen kann.
Ja, ne, ich glaube trotzdem auch an einen Durchmarsch von Taylor Nipp. Die hat ja eigentlich einen ganz anderen Saisonschwerpunkt mit den Olympischen Spielen, mit ihrem Dreifachstart da, Mixed Relay, Einzel und dann noch das Einzelzeitfahren. Beim Einzelzeitfahren hat sie gezeigt, dass beim Thema Radbeherrschung vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben ist. Das kennt man auch aus dem einen oder anderen Rennen, aber im Triathlon reicht das einfach nochmal. Und ich glaube eher, der Kurs ist auch eher so ein Bretterkurs mit Kreisverkehren, durch die man relativ gut durchfahren kann. Die Athletinnen sind alle schon da, probieren das aus, testen das. Und ich kann mir schwer vorstellen, nach allem, was wir im Laufe der Saison gesehen haben, dass Taylor Nipp da irgendwie zu schlagen sein wird.
Ja, also mal schauen. Ganz so entschieden bin ich noch nicht. Mein Taylor Nipp hat auch schon gestruggelt bei richtig harten Bedingungen.
Aber für Taylor Nipp ist das ja auch jetzt nicht das Saisonfinale oder so ein Anhängsel nach Hawaii, nach Kurzdistanz-WM, nach irgendwas, sondern auch eine Zwischenstation. Sie möchte ja zum dritten Mal hintereinander Ironman 73 Weltmeisterin werden in Taupo in 5 Wochen. Sind es noch? Am Wochenende noch 4 Wochen. Also das ist, ich glaube einfach, die wird nach wie vor in Topform sein und das als Test für die 73-WM locker gewinnen.
Das ist eben die Frage. Wie kann diese 73-WM da schon mit reinspielen? Also bei Cat Matthews wissen wir es natürlich zum Beispiel. Die hat ganz klar da den Fokus drauf, weil sie braucht da ein gutes, brauchbares Ergebnis. Mhm. Sie will natürlich Weltmeisterin werden. Mhm. Aber um die Pro Series zu gewinnen, um das unter Dach und Fach zu bringen, den anderen großen Batzen Geld, den es noch einzuheimsen geht. Und Ruhm und Ehre gibt es natürlich für Weltmeistertitel. Also da ist es klar, Julie Duran ist meiner Meinung nach auch qualifiziert. Die 73-WM kann so am Horizont eine Rolle spielen, auch was die Vorbereitung jetzt darauf angeht. Ne? Wie hat man sich jetzt hier Hitzeanpassung und so weiter, wie hat man das durchgezogen? Wie hat man das Training jetzt genau auf diesen Punkt, sagen wir mal, hingesteuert? Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass eine Ashley Gentle da schon sehr, sehr direkt auf diesen Punkt jetzt hier hingesteuert hat, um da eben Weltmeisterin zu werden. Also kampflos aufgeben werden die das alle nicht und Taylor Nipp wird Konkurrenz bekommen. Die Frage ist, von wem und wie vielen und wie lange. Ja. Was passiert dahinter? Also auf jeden Fall jede Menge Spannung drin da. Und wie gesagt, am besten hat man vielleicht die Stat-Seite von Pro Triathlon, von der PTO daneben liegen, um schon mal zu sehen, wer braucht wie viel, wer ist auf welchem Platz und warum kommt jetzt die Attacke oder auch eben nicht irgendwie so, ne? Bringt man irgendwas sicher ins Ziel und was heißt das? Das ist halt auch die Frage.
Ja, ne? Auch eine Hauk, ne? Mit ganz viel Wut im Bauch, weil vieles, was sie sich dieses Jahr vorgenommen hat, nicht geklappt hat. Vielleicht spielt ja auch nochmal eine große Rolle.
Ja, also ich bin bereit für einen guten Kampf um die Plätze auf jeden Fall.
Ja. Schauen wir zu den Männern. Eine fast ähnliche Ausgangssituation, nicht ganz so glatt und blütenweiß wie bei Taylor Nipp, haben wir die Situation bei Maarten van Riel. Der hat 3 Rennen eingebracht, 2 Siege und jetzt zum Schluss den 2. Platz beim Rennen in Las Vegas. Er gibt in der Summe 98 Punkte, ein Vorsprung von 19 Zählern gegenüber dem 2. Magnus Ditlev und Kyle Smith liegt dann knapp dahinter. Danach wird es dann wirklich, danach sind die Abstände kurz. 76, 75, 74, 69, 65, 63 Punkte. Also da ist eine Menge Musik drin, aber Maarten van Riel geht ganz klar als der, den es zu schlagen gilt, da ins Rennen mit einem Vorsprung, der wenn man davon ausgeht, dass der Sieger 55 Punkte gibt, 4 Plätze ausmacht.
Er hat, sagen wir mal so, er hat einen Vorteil dabei, wenn man will, nämlich Jelle Gehns, mit dem er sich in Las Vegas auseinandersetzen musste.
Genau, der da gewonnen hat.
Wird nicht am Start sein. Also von daher ist das schon mal ein Duell, was wegfällt. Und wer auch nicht am Start sein wird, seit heute wissen wir das, ist Sam Laidlaw. wo man ja auch jetzt sehr darüber hätte spekulieren können, wie viel wäre noch in der Lage gewesen, quasi nachdem er hochgegangen ist auf Hawaii, sagen wir, wie es ist, da wieder auf die Straße zu bringen. Aber er hat tatsächlich gesagt, er hat es versucht. Er ist auch, übrigens, die sind alle da, weil die, ich schätze mal, die Vertragssituation es so verlangt. Also auch Sam Laidlaw wird da sein, ist schon da. Und er hat gesagt, er hat sich auf Instagram gemeldet, er hat gesagt, er hat viel riskiert. Er wollte nochmal richtig quasi, wie heißt es so schön, sharpen the tools, also die Axt nochmal schärfen nochmal, und dabei hat er das so geschärft, dass er sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Saison aus für Sam Laidlaw damit. Und damit sicherlich auch ein Name, der das Renngeschehen durchaus hätte beeinflussen können. Nicht mehr dabei. Und das ist schon eine spannende Veränderung, finde ich. Weil es jetzt andere in Fokus bringt, wie Magnus Ditlev zum Beispiel, der ja in einer ähnlichen Situation wie Sam Laidlaw war, nur mit besserem Ausgang auf Hawaii, also auch da sehr, sehr gelitten. Und aber jetzt eben fast wieder wie bei der WM in einer sehr, sehr guten Position, die so gut ist, dass man verpflichtet ist, quasi alles zu tun, um diese Serie zu gewinnen. Und ich frage mich aber, wie viel steckt da noch drin in so einem Athlet wie Magnus Ditlev, der wirklich echt ganz, ganz, ganz tief schürfen musste, um sein Ergebnis von der Weltmeisterschaft zu erreichen. Dann wieder nach Hause zu kommen, dann wieder diese Hitzeanpassung machen zu müssen. Man hat ihn gesehen auf Instagram, wieder dicke Jacke auf dem Trainer, der Schweiß fließt und tropft und so weiter. Alles für dieses eine Rennen. Ich wage da keine Prognose, bei Magnus Ditlev sowieso nicht mehr. Aber ich so aus meinem Laienverständnis raus kann mir vorstellen, dass einem, wenn es dann wirklich, wirklich hart wird und man Rückstand hat und so weiter, und dass man dann denkt so, ist auch gut jetzt für dieses Jahr. Ich schaffe es nicht mehr. Aber dann bist du auf dem zweiten Platz.
Ja.
Was machst du da? Ja. Greifst natürlich an, gibst du alles. Aber es gibt halt eben harte Konkurrenz. Schon in der, wenn man auf die Wertung guckt, auf Platz 3 Kyle Smith, der schart quasi mit den Hufen, der hat Las Vegas verpasst, der hat Ibiza verpasst aufgrund einer Erkrankung und will jetzt alles daran legen, quasi da vorne nochmal anzugreifen. Das Zeug hat er, das hat er schon bewiesen, dass er da vorne mit reinkommen kann. Es ist quasi sein Jahr gewesen bis zu dieser kurzen Unterbrechung, und ich traue ihm das durchaus zu, dass er da vorne noch eine große Rolle mitspielt. Und es ist eine sehr, 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 sehr spannende Komponente. Und dann gucken wir halt auf so Namen wie Sam Long, ja, der auch so nah dran ist, dass man sagen muss, das Ding ist nicht durch. Also, weil du ja nie weißt, was passiert noch vor dir, ne?
Ja, ja. Einer der Vielstarter der PTO, der hat bisher nur Ibiza ausgelassen. Ja, ist gut in die Saison gestartet mit 2 zweiten Plätzen in Miami und Singapur und hat dann noch den 6. Platz jetzt aus Las Vegas eingebracht. Der 8. in San Francisco und der 11. in London sind dann seine Streichergebnisse. Aber ja.
Ja, und auch sonst, also Vielstarter ist das richtige Stichwort. Ich glaube, sein 11. Rennen dieses Jahr. Hat phänomenal angefangen dieses Jahr. Wirklich, wo man über ganz viel geredet hat, was auch ich, was da wohl noch kommen mag dieses Jahr. Und hat dann jetzt, wenn ich jetzt an Las Vegas zurückdenke, glaube ich, das schlimmste Schwimmen seiner Karriere hinter sich.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob von der Zeit, ob es da schon mal was Schlimmeres gab, aber von dem, wie es aussah von außen und auch wie es sich für ihn angefühlt hat, das hat er danach so gesagt. Er hat gesagt, es ist beschämend, wenn du da so abgehängt wirst. Du schwimmst ganz alleine in diesem See, du weißt, alle sind weg, alle Augen sind auf dich gerichtet, alle gucken auf die Uhr und denken so, wann kommt er denn? Mhm. Und dann musst du da hinterher. Und also den Respekt, der ist so groß davor, vor der Leistung, was er dann immer wieder schafft, beste Radzeit abzuliefern, danach noch eine der besten Laufzeiten abzuliefern, in einem Feld, wo zig gute Läufer dabei sind. Da ist jetzt wirklich für mich die Frage, Wie sieht's jetzt aus? Kann er sich da nochmal, kann er da nochmal was Besonderes aus sich rausholen? Gibt's eine Konstellation beim Schwimmen, die ihm irgendwie verhilft, dass er da nicht so hinten dran sein muss, ne? Also ich meine, in Vegas, das sah auch fies aus, ne? Es war kabbelig, der See, da waren Wellen drauf, da war Wind. Wie werden die Bedingungen sein am Wochenende? Das wissen wir noch nicht, aber möglicherweise hat er mal das Glück und haut mal ein Schwimmen raus, was einfach nicht so einen großen Abstand bedeutet.
Mhm.
Und dann ist bei ihm alles möglich.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall drin. Und einer der Punkte, auf die ich mich am meisten freue, da bei den Männerrennen auf jeden Fall. Was macht Sam Long?
Ja. Auch da gucken wir schnell, wer sind die Deutschen im Rennen. Frederik Funk und unser Ironman 73-Weltmeister Rico Bogen sind dabei. Mika Not nicht dabei, der ja momentan der führende Deutsche ist im Ranking auf Platz 8.
Ja, und auch da könnte es eine Härtefallregelung werden. Ne? Nicht Regelung, aber es könnte ein Härtefall werden, wenn er Pech hat. Fliegt er auch noch aus den Top 10. Ne? Also er ist zwar jetzt drin, mit einem gesicherten Vertrag, aber ja, da kann sich noch viel tun.
Ja, Rico Bogen als 10. so gerade auf der Kippe, ja, und Frederik Funk als 12. Der muss noch ein bisschen den Boden gut machen.
Frisch verheiratet. Vielleicht
genau.
Gibt es Schwung.
Vielleicht gibt es Schwung, ja. Das war ja.
Ich war noch nie auf einer Triathletenhochzeit. Ich weiß nicht, wie wild oder nicht wild das dazu geht.
Ich war auf einer Profi-Triathletenhochzeit. Ich war auf der Hochzeit von Greg und Laura Bennett in West Palm Beach, da wo Donald Trump jetzt zu Hause ist. Das war 2004. 20 Jahre her. Da habe ich eine Triathlon-Profi-Hochzeit mit ganz viel Triathlon-Prominenz erlebt und da war um 11 Uhr ging's Licht an und die Gäste wurden nach Hause geschickt.
Das ist ja auch von Land zu Land durchaus unterschiedlich, die Geflogenheiten, wie man so eine Hochzeit, wie das abzulaufen hat. Also von daher, ja, aber ich gehe mal davon aus, ja, ist bei Frederik Funk, das hat er sich so nicht gedacht, sagen wir mal so. Ne? Das weiß ich noch ganz genau, Anfang des Jahres war das immer schon mal Thema. Wie plane ich meine Saison? Ne? Weil ich weiß, ich kenne ja meinen Hochzeitstermin.
Genau.
Und also ich glaube tatsächlich, und Dubai war das Rennen, was er ausgerechnet nicht machen wollte.
Ja.
Und dann wird das Grand Final, ja, Pech gehabt.
Ja, ja. Hochzeitsreise unter anderen Bedingungen, unter anderen Voraussetzungen, jetzt eben nach Dubai.
Ja, also auch hiervon liegen halt zwischen den Platz 3 und Platz 9 17 Punkte. Ist durchaus auch noch im Bereich, wo sich ganz, ganz viel tun kann, wo die Plätze halt hin und her gehen können. Das wird man dann sehen. Und wer eben auch noch von weiter unten, der jetzt nicht in den Top Ten ist, so Leute wie Jason West zum Beispiel oder Daniel Beckegaard, Frederik Funk haben wir angesprochen und darüber steht Alistair Brownlee, über den wir häufig sprechen. Und für Alistair Brownlee, da ist es jetzt, das habe ich im Vorfeld mit dem Kollegen Lars Ford schon besprochen und wir haben schon uns ein bisschen darüber amüsiert. Ich bin ja großer Fan seiner Renngestaltung, immer Vollgas, immer mit vorne und gucken, was passiert. Und ich prognostiziere ja, dass das irgendwann nochmal zum Erfolg führt und dass er durchkommt und dass es reichen wird für ihn für ganz vorne. Jetzt würde ich mal sagen, Dubai ist vielleicht jetzt mit Hitze nicht sein Pflaster, das wissen wir ja mittlerweile auch, aber was macht ein Alistair Brownlee, der ja gesagt hat, so, ich weiß das ja alles, nervt mich nicht damit irgendwie nach dem Motto, wenn du dies und das machen wirst, so führe ich kein Rennen, ich versuche das Ding zu gewinnen und dann gehe ich halt hoch. Ist halt so, wie es ist. Aber sollte er noch Bock haben auf T100 und will das nächstes Jahr machen und will in die Top 10, was macht er denn dann? Ne? Konservativ einen Platz verwalten oder Attacke?
Ja, ja.
Was machen wir?
Bock scheint er zu haben. Der ist ja bei allen Rennen dieses Jahr gestartet. 4. Platz auf Ibiza, 5. war es am Saisonbeginn in Miami. Da fing es ja an mit dem Hitzedrama. Ja. Und dann hat er 2 DNFs auch stehen in Las Vegas und Singapur und noch einen 14. Platz in San Francisco. Also eine Saison, wo alles dabei war. Ja, von fast auf dem Podium gelandet bis 2 DNFs, also Podium oder ein Sieg fehlt da noch. Dann hat er alles gehabt.
Ja, soweit, ich lehne mich jetzt mal nicht so weit aus dem Fenster, sind ja auch andere noch vor Ort,
ja,
aber
ja.
Aber du hast ja vor Augen, wie er raced und, ne? Und er ist ja automatisch nach dem Schwimmen vorne. Da kann er sich ja gar nicht gegen wehren.
Ja.
Und er ist auch ein fantastischer Radfahrer. Da kann er sich auch nicht gegen wehren.
Hat er sich schon geäußert? Ist für ihn der 10. Platz wichtig und Vertrag? Oder ist irgendwann auch vielleicht mal Schluss mit der Karriere?
Ja, das ist eine gute Frage. Das meinte ich ja vorhin. Ob er noch Bock hat auf nächste Saison, kann ich dir gerade nicht sagen. Aber ich glaube, es ist noch nicht Schluss. Glaube ich nicht.
Ja.
Da geht noch was.
Da geht noch was.
Ja, und da ist viel Musik drin. Also gerade auch noch von hinten solche Leute wie Beckegaard, haben wir schon gesagt, irgendwie so, der ja auch noch nach einer so einer sehr durchwachsenen Saison, aber eben auch zum Beispiel mit einem 4. Platz, glaube ich, 3. Platz, war auf jeden Fall vorne nah dran in London. Da war er dann auf einmal wieder da. Auch vielleicht mit Wut im Bauch. Wut könnte ein Antrieb sein.
Ja.
Aber wie hilft der bei 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit? Das wird spannend. Ja, also ich bin, es spricht natürlich alles für Martin von Riel.
Ja.
Aber so eine Favoritenstellung kann auch mal so ein Stolperdraht sein.
Ja.
Boah, das ist eine Phrase. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, es ist einfach, und das ist das Schöne an dem Format, dass wir uns ja mittlerweile gewöhnt haben an dieses Star-Aufkommen, ne? Aber dass da so viele Leute dahinter kommen, die dir jeden Fehler aufzeigen und dir zeigen, dass du keine Chance mehr hast. Und so individuelle Stärken, über Jason West haben wir noch nicht gesprochen, so, ne, der auch immer in der Lage ist, da vorne noch mit reinzulaufen. Oder nicht immer, war in dieser Saison, aber theoretisch sein könnte. Und ich bin gespannt. Also Vegas war natürlich mit diesem Laufkurs eine ganz andere Nummer, dieses ganze ständige Auf und Ab. Jetzt sehen wir halt einen flachen Laufkurs. Kann ich nicht abschätzen, was das bedeuten wird, aber bin gespannt. Juri Köln zum Beispiel, der in Singapur ja sensationell bei den Bedingungen performt hat, wie wird ihm das hier jetzt gelingen, nachdem es dann ja auch nicht so gut gelaufen ist, schon ist hier überhaupt am Start? Jetzt habe ich mich selber überlistet, kann es gerade selber nicht sagen.
Auf der offiziellen Startliste steht er aktuell nicht drauf.
Nee, dann ist er auch nicht im Start.
Genau. Nochmal so auf die Deutschen geschaut. Mika Not, wie gesagt, kampflos wird er wahrscheinlich seine nationale Führungsposition abgeben müssen. Die Frage ist, an wen? Oder ja, wahrscheinlich werden beide an ihm vorbeiziehen. Dafür ist es zu eng. Rico Bogen und Frederik Funk. Zwischen Rico Bogen und Frederik Funk liegen 5 Punkte. Ja, das ist ein Platz im oberen Bereich des Rankings. Am Ende wird es dann weniger. Ich habe ja zu Saisonbeginn prognostiziert, dass Rico Bogen sich da durchsetzen wird. Auch für ihn ist es ja die ähnliche Ausgangssituation, wie wir schon mal erwähnt haben. Der will ja auch seinen Titel verteidigen. Der ist Ironman 73-Weltmeister in Taupo in Neuseeland in 4 Wochen. Und mit dem entsprechenden Mindset wird er da am Start sein, jetzt nochmal die Form zu testen, weil einige der Kollegen wird er da wiedersehen. Unter anderen Bedingungen dann in Neuseeland, aber das ist einer, der hat uns ja nicht nur als Eintagsfliege Freude gemacht im letzten Jahr bei der Ironman 73 WM.
Ja, ganz und gar nicht.
In Lahti. Der hat ja durchaus auch Rennen mitgestaltet. Ein Podium hat er eingebracht dieses Jahr, San Francisco, den 3. Platz. In London und auf Ibiza war er 7. und damit ist das Startergebnis von Miami, der 12. Platz, ja, wo er ordentlich gelitten hat auf der Laufstrecke, ist das Streichergebnis dann.
Ja.
Ja, also auch da, wie gesagt, er hat schon gezeigt, Podium kann er. Da will er auch wieder hin. In Taupo ist die Frage, wie es jetzt zwischendurch aussieht.
Das werden wir dann sehen. Also hat, glaube ich, auch viel gelernt diese Saison über. Ne? Also ich meine, da war viel mitzunehmen. So.
Ja, und wenn man ihn so verfolgt hat und gesehen hat, wie er geäußert hat, der hat auf jeden Fall Interesse, diesen 10. Platz zu halten und den festen Vertrag zu bekommen, weil das Format macht ihm Spaß und die Reise mit den Großen.
Ja, und letztendlich, das hört sich immer alles so an. Ich meine, man darf das nie vergessen, dass er halt Weltmeister ist, ne?
Ja.
Das hat er geschafft und das, ja, das da ich glaube, dass ich habe mich kurz mit seinem Manager unterhalten auf Hawaii irgendwie so. Da haben wir so über, sagen wir mal, wir haben diskutiert, wann wir denn Rico Bogen zum Beispiel auf Hawaii sehen werden.
Ja.
Oder wann werden wir ihn sehen? Möglicherweise auf der Langdistanz und so weiter. Und wir glauben, dass es nicht ganz so schnell sein wird. Aber wer weiß, schauen wir mal. Ne? Also ohne, dass das jetzt irgendwie festgelegt wird, aber ich glaube auch, dass wir haben uns da ja schon auch öfter drüber unterhalten hier, dass ich glaube, dieses von früher, sage ich jetzt mal, nicht mehr gibt, dass dieses, du musst erst mal quasi ein paar Jahre das machen und dann gehst du irgendwann auf die Langdistanz. Ja, so, ne? Das ist, das braucht es nicht mehr, glaube ich, so, weil einfach auch von dem, das Wissen ist ja da, was du machen musst, um dahin zu kommen. Und deswegen ist ja nicht so, dass du deinen Körper irgendwie noch irgendwie erst mal ein paar Jahre schinden musst, dass du dir dem das antun könntest.
Wir haben ja gesehen, was uns die jungen Leute an Freude machen können auf Hawaii mit den Norwegern, mit Sam Laidlow, mit Natalia Nipp. Ja, auch wenn in diesem Jahr ein Routinier wieder gewonnen hat da. Aber irgendwann, das ist so die Sorge, die ich zum Beispiel beim Frederik Funk habe, ob er vielleicht einen Zeitpunkt irgendwann verpasst haben wird.
Ja, oder auch nicht will, ne? Das ist ja auch nochmal die Frage. Bei Jan Strattmann zum Beispiel ist es so, der hat ja ganz früh gesagt, er will. Mika Not hat auch schon ganz früh gesagt, dass er will, ob, ne, dass das eher früher als später kommen wird, irgendwann. Jetzt weiß man nicht, wie mit seinen Verletzungen und so weiter und Unfällen und ob ihm das in den Zeitplan reinspielt. Und Rico Bogen will das auch. Der will auch auf die Langdistanz. Aber ich sag mal, ob man es jetzt ein Jahr früher oder später macht, das ist dann jetzt, da gibt es andere interessante Sachen. Es ist ja kein verlorenes Jahr dazwischen, sag ich jetzt mal.
Ja, und wir haben jetzt zwei Zyklen Nizza, Hawaii mitbekommen und ich glaube, wir können zusammenfassend wirklich sagen, Hawaii ist Hawaii und Nizza ist eben nicht Hawaii und von daher ist es da eine ähnliche Ausgangssituation wie bei den Kurzstreckern. Nächstes Jahr ist so ein Jahr, bei den Männern geht es halt um immerhin um Nizza, aber auch nur um Nizza, ja. Hawaii hat noch ein Jahr Pause. Das heißt, für viele wird das auch da ein Orientierungsjahr sein. Man muss noch nicht auf die Langdistanz gehen im nächsten Jahr, wenn man irgendwann Ironman-Weltmeister auf Hawaii werden will.
Absolut. Und wir hatten das eingangs schon. Wird auch wirklich noch spannend zu sehen, wie sich diese Liste der, ich sag mal, Kurzdistanzler noch erweitert, also endgültig erweitert zu denen, die dann sagen, ja, wir siedeln über, so wie Martin von Rehl jetzt zum Beispiel, ne? die einfach sagen, so okay, Kurzdistanz ist erledigt, jetzt geht's hier weiter. Wie viele bekennen sich dann tatsächlich dann dazu?
Vincent Louis.
Ja, genau.
Da sind wir sehr gespannt, was nächstes Jahr kommt.
Da ist auf jeden Fall die Kurzdistanz beendet, das hat er so gesagt. Ja. So, ne? Und dann ist die Frage, wo geht's dann hin? Morgan Pearson verfolgen wir gerade sehr interessiert, der vor seinem ersten 70-3 steht. Und das sind aber ja diese üblichen Spielereien, die kennen wir ja schon.
Ja,
so,
ne?
Dann sehen wir so die ersten Rennen, die ausgetestet werden. Aber es besteht ja auch theoretisch die Möglichkeit, dass man ein komplettes Jahr sagt, irgendwie so, ich mache sowas wie die T100, wenn die mir das anbieten. Ich denke da jetzt an Menschen, die sich bei Paris im Zielsprint da gebettelt haben, zum Beispiel so, ne? Dass man sagt so, was ist denn mit einem LXT oder mit einem Hayden Wild oder so weiter, ne? Was würden die machen wollen? Sind die so da verwurzelt in der Kurzdistanz, dass sie sagen, wir bleiben auf jeden Fall da jetzt und machen das Ding und reiten die Welle weiter? Oder haben die auch Bock, sich andersweitig zu zeigen und sagen so, ich schnupper da mal rein so, und dann danach, wenn es wieder anfängt mit den Punkten, dann gehen wir wieder zurück und sammeln ordentlich.
Das ist von Nation zu Nation in der Aufmerksamkeit sicher unterschiedlich, aber wenn man das mal aus unserem deutschen Blickwinkel vergleicht, da muss man wirklich konstatieren, was ist die WTCS gegenüber auch so jungen neuen Formaten wie der T100 World Tour. Gut, wir haben jetzt niemanden gehabt, der in der WTCS über das Jahr dominiert hat. Ja? Yeah. Und auf der Kurzstrecke war ganz sicher Olympia der große Schwerpunkt. Aber die Aufmerksamkeit der Triathlon-Szene zumindest ist da ganz klar vergeben. Wir wissen aber von den Briten zum Beispiel, dass die Kurzdistanz da ein ganz, ganz anderes Gewicht hat. Und das wird jeder für sich entscheiden müssen. Ne?
Die Teamstärken sind natürlich auch unterschiedlich. Ne? Ja. Also wissen wir auch nicht, ich glaube, das kommt dann tatsächlich, ohne dass ich mich da jetzt wirklich gut auskennen würde, muss ich tatsächlich sagen, aber ist natürlich, wenn du mit sehr großer Konkurrenz zu kämpfen hast, wirst du vielleicht auch deinen Platz da nicht räumen und sagen, ja, ich hole mir den dann wieder, also ich komme dann wieder, sondern wird man vielleicht auch eher da bleiben als in anderen Ländern, wo es eigentlich klar ist, dass du sagst irgendwie so, ja, wenn ich wieder starte, dann habe ich den Platz sicher.
Lucy Charles-Barkley als Beispiel, die hat ihren Platz ja geräumt auf der Kurzdistanz, um zu sagen, irgendwann möchte ich nochmal als Olympia-Triathletin dabei sein. Und das wird verdammt schwer, den Weg zurück erstmal in eingefahrene Strukturen mit klaren Machtverhältnissen da wieder reinzukommen. Das wird ein Act, ja.
Absolut.
Ja. Wir haben es gesehen damals bei Chris McCormack, der nochmal zu Olympia wollte oder einmalig zu Olympia wollte. Er hat es ja nie geschafft, ja, nachdem er Ironman-Weltmeister war, zweimal. Und er hat gesagt, jetzt qualifiziere ich mich für Olympia. Und ich glaube, es ist hier in Hamburg dann letztendlich gescheitert, weil die anderen Australier einfach ihn nicht reingelassen haben, kann man fast sagen.
Ja. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es gerade in Australien jetzt ist ja nicht mehr das gleiche Australien, was es mal war. Und ich habe es jetzt gerade in einem anderen Podcast gehört, Cameron Wolf hat tatsächlich den Gedanken an L.A. noch nicht komplett aufgegeben. Er sagt, es gibt wohl, also ich muss ihn jetzt ja aus dem Gedächtnis zitieren, es gibt einen sehr guten Junioren, der auch von Tasmanien kommt, wie er.
Ja.
Und der ist 16 jetzt oder so und das ist quasi so die große Hoffnung, auf die sie setzen. Und wie hat er sich ausgedrückt? Er hat gesagt, man hat dieses Jahr gesehen, dass eben so Leute wie auch Alexi, dass die alle Begleiter hatten im olympischen Rennen, so, ne, die dafür gesorgt haben, dass sie in die Spitzenposition kommen. Und er hat gesagt, er wäre doch als dann 45-Jähriger, glaube ich, wäre doch der ideale Begleiter für den jungen Australier, um ihn quasi in die richtige Position zu bringen. Und da könnte er sich schon vorstellen, alles zu geben, sich in Form zu bringen, um dieser Begleiter zu sein. Wie ich das abfeiern würde, wenn Cam Worth nochmal bei den Olympischen Spielen startet, habe ich großen, großen, großen Respekt.
Der erste Doppelstarter Dreifachstarter im Radsport, Triathlon und Rudern.
Ja, also das wäre stark. Ja, ja, genau. Ja, Rudern hat er auch irgendwie auf dem Schirm gehabt, aber dazu wird es wohl nicht mehr kommen.
Ja. Ja. Gut, also am Wochenende. Es geht jeweils um 10.30 Uhr los. Spannende Rennen mehr oder weniger spektakulärer Kulisse. Es sieht, wenn man sich das wirklich mal anschaut, es sieht eindrucksvoll aus. Die Frage ist, wie es dann in der Praxis aussieht oder ob es doch eher so eine Autobahnatmosphäre hat. Aber aus der Luft sieht es eindrucksvoll aus. Ich freue mich drauf. Ich werde selber am Sonntag auch mit am Start sein, was die Berichterstattung betrifft. Und dann bin ich mal gespannt, wen wir am Ende als Weltmeister feiern können.
Absolut. Es sind so viele offene Fragen. Und wie gesagt, die Startliste gibt das her. Sonst wären sie da nicht auf der Startliste, dass sie das Potenzial haben, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und es sind aber viele Geschichten, ja, über die man sich danach wieder unterhalten kann und auch darüber, wo man komplett falsch gelegen hat. Zum Glück haben wir uns hier jetzt nicht so weit aus dem Fenster gelehnt.
Ja, ja.
Schauen wir mal.
Gut, machen wir für den Deckel drauf.
Auf jeden Fall, die 50 Jahre Triathlon warten.
Die 50 Jahre Triathlon warten, ja, und wir haben es genau auf eine Stunde geschafft. Ja, euch eine schöne Restwoche. Bleibt uns treu. Nächste Woche hören wir uns wieder mit den Ergebnissen dann aus Dubai und allem, was noch in der Triathlon-Welt sich abgespielt hat.
Richtig.
Danke fürs Zuhören.
Bis dahin.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.